Weißt du eigentlich, was deine 5-Sekunden-Regel für runtergefallenes Essen, der heimliche Ekel vor dem Händeschütteln mit jemandem, der so richtig krass erkältet ist, und ein Hummer auf deinem Teller gemeinsam haben?
Das klingt jetzt erstmal wie der Anfang von so einem extrem seltsamen Witz, oder?
Ja, total. Aber die Antwort auf dieses Rätsel, die liegt ausgerechnet in einem Text, der für die allermeisten Leser so der absolute Endgegner ist. Nämlich das Buch Levitikus.
Oh ja. Der gefürchtete Friedhof der guten Vorsätze.
Absolut.
Ich kenne wirklich so viele Leute, die hochmotiviert in so einen Leseplan starten. Sie lesen die Genesis, das ist ja spannend wie ein Roman, dann den Exodus mit diesen großen Befreiungsgeschichten und dann zack, prallen sie gegen diese massive, undurchdringliche Wand.
Ja, eine Wand aus endlosen Regeln über Körperflüssigkeiten und Hautkrankheiten, genau. Und auch so seltsame Verbote, wie dass man bestimmte Stoffe nicht mischen darf.
Ganz genau.
Und das ist ja auch das Problem. Bei uns hier, also im westlichen, modernen Kulturkreis, da wird dieses Buch meistens nur noch belächelt.
Ja, leider.
Es gilt als völlig unverständlich oder total veraltet. Oder als der absolute Gipfel des Legalismus. Also, dass man sich wirklich so kleinlich an tote Buchstaben klammert.
Das ist so das Klischee.
Genau. Und das ist ein gigantisches Missverständnis. In unserer heutigen Detailanalyse wollen wir mal aufschlüsseln, warum diese antiken Vorstellungen von Reinheit und Verunreinigung eben keine sinnlosen Vorschriften waren.
Absolut nicht, nein.
Sondern ein absolut brillantes, kohärentes System. Ein System, das man einfach brauchte, um mit einem heiligen Gott überhaupt zusammenzuleben.
Ja, und um diesen sogenannten Endgegner wirklich zu verstehen, müssen wir uns eigentlich erstmal an die eigene Nase fassen und unsere Arroganz ablegen.
Okay, wie meinst du das?
Wir müssen mal einen Schritt zurücktreten. Wir glauben ja immer, wir wären so wahnsinnig aufgeklärt heute im 21. Jahrhundert, ne?
Ja klar, Wissenschaft und so.
Genau. Wir denken, wir sind völlig frei von solchen strikten Verhaltenskodizes, sind wir aber gar nicht.
Okay, dann lass uns das mal aufdröseln. Also bevor wir die antiken Israeliten für ihre Rituale so von oben herab verurteilen, schauen wir auf unseren eigenen, verborgenen Reinheitskodex.
Sehr gerne.
Es gibt da in der Soziologie dieses fantastische Beispiel mit der Blumenerde. Stell dir mal vor, du hast so eine Tasse voll mit feuchter Blumenerde und wirfst die draußen auf dein Gartenbeet.
Passiert gar nichts. Alles in Ordnung.
Richtig, sie ist draußen in der Natur, wo sie hingehört. Aber wenn du die jetzt aus Versehen auf deine gepflasterte Einfahrt schüttest...
Naja, dann zuckst du vielleicht kurz mit den Schultern. Ist jetzt nicht so hübsch, aber der nächste Regen wäscht das schon weg.
Genau. Aber jetzt nimm mal exakt dieselbe Tasse mit genau dieser Erde und kipp sie mitten auf deinen flauschigen weißen Wohnzimmerteppich.
Oh Gott, ja. Absolutes Tabu, da bricht sofort Panik aus. Man rennt los, holt den Staubsauger, den Teppichschaum...
Richtig. Und warum eigentlich? Ich meine, die Erde an sich ist ja auf dem Weg von draußen nach drinnen nicht plötzlich giftig geworden.
Nein, überhaupt nicht.
Sie ist einfach Materie am falschen Ort. Das ist so die soziologische Definition von Schmutz. Und das bringt uns direkt zu unseren Essgewohnheiten.
Oh ja, das ist ein super Beispiel.
Bei uns ist es völlig normal, Rind, Schwein oder Huhn zu essen. Aber stell dir vor, du bist auf einer Dinnerparty eingeladen. Und der Gastgeber setzt dir freudestrahlend einen Teller mit Hundecurry vor.
Also allein bei dem Gedanken dreht sich mir fast der Magen um.
Ja, mir auch.
Und das Faszinierende daran ist ja rein biologisch gesehen, ist Fleisch einfach Fleisch.
Richtig.
Es geht hier gar nicht um die Kalorien oder Nährstoffe, sondern um unsere psychologische Reaktion darauf. Diese Reaktionen sind extrem stark und instinktiv. Da denken wir gar nicht rational drüber nach.
Ja, das ist so tief drin.
Genau. Und denk mal an den Umgang mit kranken Leuten. Das ganze Thema Germaphobie. Jemand niest richtig heftig, wischt sich mit der bloßen Hand über die Nase und reicht dir dann genau diese Hand zur Begrüßung.
Oh wow, ja. Da versuchen wir uns dann irgendwie rauszuwinden, bieten vielleicht so ganz unbeholfen einen Fistbump an.
Oder die geben dir Hand aus Höflichkeit, rennen dann aber fast schon panisch aufs nächste Klo zum Händewaschen.
Ja, und greifen hektisch zum Desinfektionsmittel. Aber warte, da muss ich jetzt mal kritisch nachhaken.
Gerne, schieß los.
Wenn wir uns heute die Hände desinfizieren, dann machen wir das ja aus medizinischen Gründen. Wir wissen ja über Mikroben Bescheid, Viren und so weiter. Haben wir dann nicht einfach faktisch recht mit unserem Ekel? Während die antiken Israeliten sich das nur so religiös zusammengereimt haben, weil sie schlicht keine Ahnung von Bakterien hatten.
Ja, das ist ein wahnsinnig verlockender Gedanke. Den haben ganz viele, die das heute lesen. Aber er verfehlt den Kern der Sache total.
Echt? Warum?
weil es ein Anachronismus ist. Man kann antike Reinheitsgesetze nicht mit unserer modernen medizinischen Brille erklären.
Okay.
Wir rechtfertigen unseren Ekel heute mit Keimen, ja? Aber die psychologische Dynamik dahinter, also dieses ganz tiefe Gefühl, dass da eine Grenze verletzt wurde, das ist genau das Gleiche.
Ah, okay.
Ein antiker Jude, sagen wir mal zur Zeit der Makkabäer, der wäre lieber unter brutaler Folter gestorben, als Schweinefleisch zu essen.
Wahnsinn.
Und das nicht wegen möglicher Parasiten.
Sondern
weil ihn der Verzehr spirituell völlig unfähig gemacht hätte, mit dem Heiligen in Kontakt zu treten.
Okay, das ist ein richtig starkes Bild. Es ging also nicht um Hygiene, sondern um die kosmische Ordnung.
Exakt. Darum, dass alles im Kosmos seinen von Gott zugewiesenen Platz hat.
Dazu gibt es ja in Levitikus 10 so eine Art grundlegendes Raster. Da gibt es 4 zentrale Kategorien. Richtig. Heilig gegenüber gewöhnlich und rein gegenüber unrein.
Richtig. Und diese Kategorien muss man wirklich verstehen. Rein und gewöhnlich, das ist nicht irgendwie schlecht.
Sondern?
Das ist der völlig neutrale Normalzustand. Ein ganz normaler israelitischer Laie, der seiner Arbeit nachgeht, ist rein und gewöhnlich. Das ist quasi die Basislinie.
Und das Heilige?
Heilig ist ein extrem aufgeladener Begriff. Das bedeutet, etwas ist abgesondert, nur für Gott reserviert und vor allem voller Macht.
Okay, und unrein?
Unrein ist der Zustand der Verschmutzung, eine krasse Grenzüberschreitung. Etwas ist massiv aus seinem Platz herausgefallen.
Ich versuche mir das gerade mal in unsere Welt zu übersetzen. Wäre das Heilige vielleicht wie so ein extrem steriler Operationssaal in einer Klinik?
Ja, sehr gutes Bild.
Und das Gewöhnliche ist einfach die asphaltierte Straße draußen vor dem Krankenhaus. Die Straße ist nicht böse, sie ist einfach normal.
Genau.
Aber wenn ich jetzt mit meinen schlammigen Straßenschuhen, also dem Unreinen, einfach unvorbereitet in diesen hochsensiblen OP laufe, ist das eine Katastrophe. Vor allem für den Patienten.
Das ist eine fantastische Analogie, weil es genau diese lebensgefährliche Dynamik zeigt. Ich nutze da gerne ein Bild aus Star Trek.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wenn das Unreine auf das Heilige trifft, ist das so, als würde Materie auf Antimaterie treffen.
Ah, es gibt eine gewaltige Explosion.
Ganz genau. Gott ist heilig, eine unendliche Quelle des Segens. Aber seine Heiligkeit duldet absolut keine Verunreinigungen in ihrer Nähe. Wer unrein vor Gott tritt, begibt sich in tödliche Gefahr.
Wahnsinn. Und was mich daran auch so fasziniert ist, wie wir im Westen heute künstlich trennen, was für die damals völlig eins war.
Du meinst Moral und Ritual.
Genau. Levitikus 19 ist da das beste Beispiel. Da steht der berühmte Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für uns ist das höchste Moral.
Mhm.
Aber im exakt selben Atemzug wird da befohlen, dass man nicht 2 verschiedene Samen auf dem Feld aussehen darf. Für uns klingt das total absurd, das auf eine Stufe zu stellen.
Ja, für uns. Aber für den antiken Israeliten war beides schlicht die Antwort auf die Frage, wie lebe ich richtig im Bund mit Gott?
Ja.
Und wenn wir das in einen noch größeren Kontext setzen, dann sieht man, dass dieses theoretische Raster genutzt wurde, um ganz reale Landkarten zu zeichnen.
Landkarten?
Ja, Landkarten der Gesellschaft. Es strukturierte quasi alles, Menschen, Räume und sogar die Zeit.
Okay, fangen wir mal bei den Menschen an.
Ganz außen standen die Heiden. Die waren prinzipiell unrein. Dann kamen die normalen Israeliten. Die waren rein. Aus denen wurde der Stamm Levi abgesondert.
Und aus den Leviten dann die Priester. Richtig.
Genau. Und an der absoluten Spitze stand der Hohepriester. Der war am heiligsten.
Und das spiegelte sich ja 1:1 im Tempelbau wider, dieser Raumlandkarte.
Ja, wie konzentrische Kreise.
Man startete außen im Vorhof der Heiden, dann der Vorhof der Frauen, dann der Vorhof der Männer. Dann kam das Heilige, wo nur Priester rein durften.
Mhm. Und ganz innen das Allerheiligste. Nur für den Hohepriester. Einmal im Jahr.
Und bei der Zeit gab es das auch, oder?
Ja. 6 Tage waren gewöhnlich. Der 7., der Sabbat, war heilig. Ein Verstoß dagegen war kein Kavaliersdelikt. Das konnte den Tod bedeuten.
Dazu kamen die großen Pilgerfeste. Und hier wird es wirklich super spannend, finde ich. Weil diese Grenzen zu überschreiten, war extrem gefährlich.
Lebensgefährlich.
Da gibt es doch diese krasse Geschichte aus dem 2. Makkabäerbuch.
Naja, Heliodorus.
Genau, dieser seleukidische General. Der spaziert einfach völlig arrogant in den jüdischen Tempel, um die Schätze zu plündern.
In einen Bereich, in dem er als Heide absolut nichts verloren hatte.
Richtig. Und der Legende nach wird er dort von himmlischen Engeln auf Pferden förmlich windelweich geprügelt und überlebt nur ganz knapp.
Ein ziemlich deutliches Bild dafür, was passiert, wenn man diese Grenzen verletzt, ja?
Absolut.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Landkarten enormes Social Engineering betrieben haben. Sie formten die Gesellschaft.
Wie meinst du das?
Einerseits rechtfertigten sie natürlich die Macht der Priester, andererseits grenzten sie Israel-Schützen von den Nachbarvölkern ab.
Ah, okay.
Denk mal daran, wie wir heute auf jemanden reagieren, der aus unserer sozialen Landkarte rausfällt. Wie verhältst du dich gegenüber einer obdachlosen Person auf der Straße?
Puh, ja. Oft macht man da unbewusst einen Bogen drum, weil die Person in unserem aufgeräumten Stadtbild irgendwie leider wie jemand ohne Platz wirkt.
Genau. Es löst physische Distanzierung aus, ganz ähnlich wie antike Reinheitsbedenken.
Das ist hart, aber ein sehr treffender Vergleich. Jetzt haben wir über Raum und Gesellschaft geredet. Aber was ist mit dem eigenen Körper?
Dem intimsten Raum überhaupt.
Genau. Lass uns über die Speisegesetze reden. Was durfte überhaupt auf den Teller?
Das Raster war strikt. Reine Landtiere mussten zwei Bedingungen erfüllen. Sie mussten Wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Wie Rinder oder Schafe.
Okay, und wenn eins fehlt, wie beim Schwein?
Dann ist das Tier unrein.
Verstehe. Aber was ist mit Meeresfrüchten? Warum ist der Hummer verboten?
Weil er Kategorien mischt. Meerestiere brauchten Flussen und Schuppen. Der Hummer lebt zwar im Wasser, schwimmt aber nicht, sondern krabbelt wie ein Landtier.
Er passt also nicht in die göttliche Schublade.
Exakt. Er widerspricht der kosmischen Ordnung. Und dazu kam das strikte Verbot von Blut.
Weil das Gott gehört, oder?
Richtig. Blut ist Leben und dient der Sühne. Fleisch musste also völlig blutleer sein.
Das bedeutet doch eigentlich, dass diese Speisegesetze wie so ein unsichtbarer Türsteher funktioniert haben.
Wie meinst du das?
Naja, wenn du so krass darauf achten musst, wie dein Essen zubereitet wird, kannst du ja nicht einfach am Wochenende bei deinen heidnischen Nachbarn zum Grillen vorbeischauen.
Absolut. Du hast völlig recht. Und in der Diaspora, als Juden im Ausland leben mussten, hatte das enorme Folgen.
Sie mussten quasi unter sich bleiben.
Genau. Sie waren gezwungen, eigene Märkte aufzubauen und enge Gemeinschaften zu bilden. Und das sicherte paradoxerweise ihr Überleben als eigene Kultur.
Wow.
Da gibt es eine super Theorie von der Anthropologin Mary Douglas. Sie sagt, der individuelle Körper, besonders die Haut, ist ein Modell für die Gesellschaft.
Die Haut als Modell für die Gesellschaft?
Ja. Wenn Krankheiten die Haut durchlässig machen, was in der Bibel oft unscharf als Lepra übersetzt wird, oder bei austretenden Körperflüssigkeiten wie Menstruation, dann symbolisiert das den Zerfall von Grenzen.
Ah.
Es ist ein Kontrollverlust. Und genau diesen Kontrollverlust, das Aufweichen der Grenzen zu fremden Völkern, wollte Israel auf gesellschaftlicher Ebene unbedingt vermeiden.
Okay, das leuchtet ein. Aber war das nicht ständige Paranoia im Alltag?
Nein, interessanterweise gar nicht. Verunreinigung war völlig normal. Sie war unvermeidlich und auch absolut keine Sünde.
Moment, wirklich?
Ja. Jeder verliert mal Verwandte und muss sie beerdigen. Oder Menstruation. Das passiert monatlich.
Stimmt.
Sünde war es nur, die Unreinheit absichtlich nicht zu beseitigen oder damit den Tempel zu entweihen.
Okay. Aber es gab doch auch Dinge, für die es keine Reinigungsrituale gab, oder?
Richtig. Für absichtlichen Mord oder Götzendienst gab es kein einfaches Ritualbad, das das hätte wiedergutmachen können.
Und wie war das dann später? Ich meine, die Welt hat sich ja weitergedreht.
Genau. Und die Texte wurden neu interpretiert. Es gibt zum Beispiel den Aristeasbrief aus Ägypten.
Okay.
Der deutete diese Regeln moralisch um. Da heißt es dann, wir sollen keine Geier essen, damit wir lernen, die Schwachen in der Gesellschaft nicht auszubeuten.
Ach krass, also eine sehr philosophische Sichtweise.
Ja. Oder im 4. Makkabäerbuch, da wird der Verzicht auf den leckeren Hummer als tägliches Trainingsprogramm für Selbstbeherrschung gesehen.
Interessant, aber gab es nicht auch Gruppen, die das Ganze völlig auf die Spitze getrieben haben? Wenn ich da an die Pharisäer denke.
Ja, die Pharisäer sind da ein Sonderfall. Die meisten normalen Juden haben sich keine Sorgen um sogenannte sekundäre Verunreinigung gemacht.
Also was wen berührt hat?
Genau. aber die Pharisäer schon. Sie achteten extrem darauf, was Gegenstände berührt hatte.
Wahnsinn.
Sie nahmen die hohen Reinheitsstandards aus dem Tempel und brachten sie an den heimischen Esstisch. Sie wollten die Heiligkeit sozusagen demokratisieren.
Okay, das ist ein richtig guter Überblick. Lasst uns das mal zusammenfassen. Warum ist das heute noch wichtig?
Weil diese Gesetze keine leeren Äußerlichkeiten waren. Sie waren der Ausdruck des Wunsches, seid heilig, denn ich bin heilig.
Also der Versuch, Gottes Ordnung im täglichen Leben wiederzuspiegeln.
Ganz genau.
Und das bringt mich zu dem Gedanken, den ich dir, unserem Zuhörer, am Ende heute noch mitgeben möchte.
Da bin ich gespannt.
Die antiken Israeliten haben ja geglaubt, dass so eine ungesühnte physische und moralische Unreinheit buchstäblich dazu führt, dass das Land sie ausspeit. Genau wie es die Kanaaniter vor ihnen ausgespuckt hatte.
Ja, ein sehr starkes, drastisches Bild.
Und wenn wir uns heute mal umschauen, an welche modernen Äquivalente der Verunreinigung haben wir uns heute eigentlich schon so extrem gewöhnt?
Oh, guter Punkt.
Sei es der ökologische Raubbau an der Natur, sei es die soziale Ungerechtigkeit oder dieser permanente aggressive digitale Lärm, der uns umgibt, gehen wir eigentlich einfach blindlings davon aus, dass unsere Welt das alles endlos tolerieren wird?
Mhm.
Oder stehen wir vielleicht auch irgendwann an dem Punkt, wo unser Land uns wegen all dieser Verunreinigungen ebenfalls einfach ausspeit?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, die nachklingt.
Ja, definitiv. Damit wollen wir euch heute entlassen. Danke, dass du bei dieser Detailanalyse wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.